Hallo und herzlich willkommen hier im Survivor Queen Podcast. Heute habe ich Sabrina hier vorm Mikro zu Besuch für euch. Gemeinsam werden wir ihr Leben als Survivor Queen einmal vorwärts und dann noch einmal rückwärts mit ihr durchleben, durch ihre Reflexions- und Heilungs- und Aufarbeitungsprozesse gehen. Wie war es für sie, ihre PTBS-Diagnose zu bekommen, während sie schon Vollzeit gearbeitet hat? Wie hat ihr EMDR geholfen? Welche Ressourcen haben ihr geholfen? Wie zum Beispiel Neugierde und radikale Akzeptanz. Aber wir sprechen auch in Teilen über den Tathergang, über potenziell triggerte Themen. Es wird einmal das Wort Sperma mit angesprochen, einfach nur für dich schon mal zur Info als Content Note, nirgendwo groß explizit darstellend, einfach nur, dass du weißt, was hier so im Podcast passiert. Und nun viel Freude und Neugierde beim Hören, beim Mitbegleiten von Sabrina auf ihrem Survivor Queen Heilungsweg. Hallo und herzlich willkommen hier im Survivor Queen Podcast, der Podcast von und für Überlebende, Betroffene von sexualisierter Gewalt. Hier findet ihr ganz viele Mutmachgeschichten, Heilgeschichten, Impulse von sowohl Betroffenen als auch ExpertInnen. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin und begleite euch heute hier durch diese Folge. Der Podcast wird euch von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Das heißt, wenn ihr den Podcast gerne hört, wenn ihr uns unterstützen mögt, klickt total gern auf den Link in unseren Shownotes und werft uns gern was in unsere Spendenkasse. Das kann einmalig sein, das kann monatlich sein. Jeder Euro hilft, dass wir diese Arbeit weiterhin kostenlos für euch zur Verfügung stellen können. Und damit wünsche ich euch ganz viel Freude beim Hören. Heute sitze ich mal wieder mit einem Gast hier vorm Mikro mit Survivor Queen Sabrina. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo Mai, schön, dass ich da sein darf.
Total gerne. Schön, dass du dich gemeldet hast. Schön, dass du deine Geschichte erzählen magst.
Ja, ich bin gespannt.
Ich auch. Du hast ja schon ganz viel vorbereitet. Magst du loslegen? Wer bist du und was magst du uns erzählen?
Also, ich bin Sabrina, 38 Jahre, Mutter, Ergotherapeutin, wohne, lebe im schönen Norden und bin, wie der Podcast es auch sagt, Survivor Queen. Worüber ich heute reden möchte, so ein bisschen, ja, was passiert ist, was meine Geschichte ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche Folgen das hatte, was mir geholfen hat und letztlich auch dann, wo ich heute stehe.
Das klingt schön. Magst du loslegen?
Ich leg los. Ich beginne ganz, ganz, ganz vorne mit erstmal so ein bisschen harten Fakten, biografischen Daten, um es meinem Gehirn auch leichter zu machen. Also 1987 geboren in der ehemaligen DDR. Warum ist mir das wichtig, das zu nennen? DDR hatte ja so seinen ganz eigenen Flair, so sein ganz eigenes Gefühl. Die Menschen waren sehr verunsichert. Was dürfen sie sagen, was dürfen sie nicht sagen? Jeder hatte Angst, da könnte jemand von der Stasi sein. Im Bereich der Aufarbeitung ist mir einfach klar geworden, dass mich das mitgeprägt hat. Weshalb mir das heute in meiner Identität einfach auch wichtig ist zu sagen, ich bin noch in der ehemaligen DDR geboren. Zum Beispiel auch Betreuung. Also wir wurden ja sehr früh in die Fremdbetreuung gegeben, auch da weiß ich, dass das meine Prägung einfach mit beeinflusst hat. Ich bin das mittelste Kind. Das heißt, als ich auf die Welt kam, gab es da schon ein älteres Kind, 1,5 Jahre älter, meine ältere Schwester. Nun muss man dazu sagen, der Grund, warum meine Eltern Kinder haben wollten, war auch DDR begründet. Dann gab es eine Wohnung.
Also,
ja, da steckte ganz, ganz viel Pragmatismus drin. Wenn meine Mutter so von der frühen Kindheit von mir und meiner Schwester erzählt, redet sie oder sagt sie auch oft, naja, deine Schwester war das ruhige Kind, sie hat viel geschlafen und dann kamst du.
Okay.
Okay, ja, genau. Ist auch der O-Ton bei meiner Mama. Heute weiß ich, auch wichtig, um meine Geschichte zu verstehen, meine Mutter ist selber Survivor Queen. Es war damals auch, naja, DDR, da gab es nicht viel Wissen über Trauma, geschweige denn Anlaufstellen, geschweige denn, dass man darüber gesprochen hat. Das heißt, es war komplett unaufgearbeitet bei meiner Mutter. Selber Folgen einer PTBS, ganz viel Dissoziation, ganz viel Abgespaltenheit in ihrer Gefühlswelt. Und heute, auch mit meiner Berufserfahrung, weiß ich einfach auch, was das für die Kindheit bedeutet hat. Also für mich und auch für meine Schwester. Nun war ich das Kind, was meine Mutter aufs Übelste getriggert hat. Bei meiner Mutter kam aber immer an, ich bin anstrengend, ich bin ein Schreikind, du machst mein Leben kompliziert. Das war so die erste, ich sag mal, Bindungserfahrung, mit der ich so groß geworden bin. Ich habe später in der Aufarbeitung, als ich so im kunsttherapeutischen Prozess war, mich mal hingesetzt und zu verschiedenen Menschen Bilder gemalt, so intuitiv, wie ich deren Bindung, Beziehung, welches Gefühl ich dazu habe. Und bei meiner Mutter ist im Grunde nichts entstanden. Also das war ganz, ganz leicht gemalt, da war wenig Stabilität, da war wenig, also irgendwas, wo ich Anklang gefunden habe, also im Grunde keine Bindung. Ist einfach wichtig für meinen späteren Verlauf. Genau, dann sind wir so groß geworden, meine Schwester und ich. Ich laut und triggernd. Und ist da noch was zu sagen? Nö, das habe ich. Ich muss mal mein Zettelchen umdrehen. Ach so, ja. Was dann, das, also, dann sind auch komische Situationen entstanden. Zum Beispiel ist meine Familie, sprich mein Vater, meine Mutter und meine ältere Schwester, in den Urlaub gefahren. Da war ich 6 Monate alt und mich haben sie bei einer Freundin meiner Mutter zurückgelassen. Ich war aber auch noch Stillkind. Aber diese Frau, diese Freundin, hatte selber gerade ein Kind bekommen, hatte selber Muttermilch, hat mich dann einfach mitgestillt. Finde ich nicht schön. Ist aber auch nichts, wo ich mit meiner Mutter drüber reden könnte, im Sinne von, das war jetzt vielleicht nicht ganz so optimal. Und naja. Genau. Die Tat, der Täter, die Täterstrategien, die Tatzeit. Ich habe irgendwann im Nachgang rekonstruiert, dass ich zwischen meinem 5. und 7. Lebensjahr mehrfach sexuell missbraucht wurde. Das war ein nahestehender Mensch meiner Familie. Also die hatten da durchaus auch Vertrauen. Ich war da viel gewesen. Ich war da gerne gewesen. Und habe diesen Menschen auch geliebt. Ich habe ihn wirklich abgöttisch geliebt. Heute in der Retro-Perspektive ist mir auch klar, dass dieser Mensch mir ganz, ganz viel Bindung gegeben hat. Ja, missbräuchlich weiß ich heute auch, aber damals als Kind natürlich nicht. Ich möchte jetzt einmal tatsächlich explizit auf den Tathervorgang, auf die Taten eingehen. Triggerwarnung an alle, die zuhören. Also dieser Mensch hat immer ganz, ganz viel Körpernähe gesucht und hat dann, also ich weiß nicht, ich kann mich nicht an das erste Mal erinnern, ich kann mich nicht an das letzte Mal erinnern, da steckt ganz, ganz viel Amnesie drin. Und dann ist irgendwie so ein Spiel entstanden, Spiel aus Kindesperspektive, dass er mit seiner Hand an mein Genital gegangen ist und ich mich an seiner Hand reiben sollte. Ziel dieses Spiels war immer mein Höhepunkt. Das hat an ganz unterschiedlichen Situationen oder in ganz unterschiedlichen Situationen, an ganz unterschiedlichen Orten stattgefunden, durchaus auch an Orte, wo andere Menschen waren. Und ich erinnere mich immer, wenn jemand kam, dann war da seine Hand auch ganz schnell wieder weg und er hat so getan, als ob er mit mir rumalbert und mich abkitzelt. Das war für mich eine gewohnte Situation. Das hat dazugehört. Ich wusste irgendwie, dass ich nicht darüber rede mit anderen. Aber auch da muss ich Schlenker zur DDR. Das war da sowieso die Grundstimmung. Man passt auf, was man nach außen erzählt. Also ich muss dazu sagen, er hat mir nie Gewalt im Sinne von ich schlage dich, ich tue dir weh, angedroht. Er hat mich nie erpresst. Er war nie böse im Sinne von, naja, wie Erwachsene denn halt so sind, also dass er mich irgendwie bestrafen wollte oder so. Das gab es alles nicht. Also Täterstrategie, ganz viel Liebe, auch irgendwie auf seine Art und Weise ganz viel Fürsorge. Ich habe später in der Aufarbeitung ganz, ganz viel über Täterstrategie lesen müssen, um das zu verstehen, weil bei mir aus Kindheitsperspektive eben halt ganz viel Liebe da war. Ich war da total gerne. Das war mir auch später dann, meine beste Freundin, als ich ihr das erzählt habe, gesagt, was, den hast du abgöttisch geliebt. Wusch, ja, danke. Genau, da gab es eine Steigerung in dieser Tat. Also anfangs war es dann noch mit Klamotten und irgendwie versteckt. Irgendwann war ich dann auch mal nackt. Irgendwann hat er das auch auf die Reihe gekriegt, weil meine Schwester daneben saß und hat eine Decke drüber gepackt. Ganz absurd. Und dann gab es auch die Situation, da kann ich mich nur an einmal erinnern, dass ich nackt auf seiner Couch, also da waren wir in seiner Wohnung gewesen, nackt auf seiner Couch posiert habe und er mich gefilmt hat. Das war wesentlich schlimmer, in Anführungsstrichen, vom Gefühl her für mich, weil aus Kindheitsperspektive habe ich gedacht, verdammte Kacke, jetzt gibt es Beweise. Wenn das jemand sieht, dann ist alles vorbei. Dann komme ich ins Heim, dann sterbe ich, dann ist alles vorbei. Weiß ich jetzt natürlich auch erst durch die Aufarbeitung, damals als Kind nicht. Das hatte bei mir ganz viele Flashbacks verursacht und weiß ich jetzt in der Retroperspektive durch die Aufarbeitung. Genau, wie oft das passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann mich nur an einmal erinnern. Was die ganze Tat für mich auch so schwierig macht, ist, ich habe keinen Anfang und kein Ende. Irgendwann hat das aufgehört. Er hat sich nun nicht brav hingesetzt und sich von mir getrennt, in Anführungsstrichen. Das war dann auf einmal nicht mehr. Ich habe das für mich dann irgendwann tatsächlich so das Trauma im Trauma betitelt, weil ich weiß, dass auch das nochmal ganz viel mit mir in Bezug auf Bindung und Beziehung und auf das vermeintliche Gefühl der Liebe nochmal mitgegeben hat im Sinne von Glaubenssätze und Annahmen und Liebe ist gefährlich, ja. Explizite Triggerwarnung, Ende.
Danke dir.
Genau. Ja. War ich 5? War ich 7? Es kam die Einschulung. Es kommt ganz, ganz viel Amnesie. Ich habe ganz wenig Erinnerungen an meine Einschulung. Ich habe in der Aufarbeitung dann irgendwann mal begriffen, dass dann auch die Symptome, die posttraumatischen Symptome angefangen haben mit Migräne. Ich habe aufgehört zu essen. Also, ich habe nicht aufgehört zu essen. Ich hatte Schwierigkeiten zu essen, weil das war eklig. Also, das war nicht im Sinne von Kontrolle und im Sinne von, wenn ich bestimme, was ich esse, dann habe ich Kontrolle, sondern wirklich dieses körperliche Gefühl von Ekel und ich kann jetzt nicht essen. Was gab es noch für Symptome? Ich weiß rein so vom gefühlten Gedächtnis her, dass ich ab Schulzeit immer so ein bisschen auf der Hut war. Also Schulzeit war irgendwie anstrengend. Und irgendwie aber auch ein Ort der Erholung. Also in der Schule habe ich mich unsichtbar gemacht. Ich hatte auch sowas wie Vorführschwierigkeiten. Also wenn ich einen Vortrag halten sollte und sowas, hatte ich immer einen trockenen Mund. Ich hatte keinen Zugang mehr zu meinem Wissen. Ich hatte einen Blackout, Prüfungsangst. Andersrum war ich zu Hause immer noch weiterhin die Laute, die Freche, die es übertreibt, die nicht hören kann, die auch alles vergisst. Also ich habe in der Zeit ganz, ganz viel Zuschreibungen bekommen, im negativen Sinne, aber auch also total ambivalent. Ich hatte dann in der Zeit, also wenn wir jetzt so Grundschule sind, ein Nervenkostüm, also kein Nervenkostüm. Sprich, ich habe sehr schnell angefangen zu weinen. Beste Voraussetzungen für Mobbing unter den Kindern. Das ist ja dann auch so klassisch, dass Kinder, die ein Päckchen tragen, dann naja, oft auch negativ im Mittelpunkt stehen und ich muss einen Schluck trinken.
Genau, Schluck trinken ist super. Ach, für die zuhören, macht. Ihr merkt, ne, es ist immer anders, wenn wir hier persönliche Geschichten hören versus wenn wir hier, ich sag mal, fachlich über, ich sag mal, FAQ-mäßig über bestimmte Fragen und Themen sprechen. Gleichzeitig ist es für viele Queens, Kings, Queens unglaublich heilsam und hilfreich, andere Geschichten zu hören und zu merken, boah, krass, ich bin nicht alleine. Na, also wenn ihr hier bei Sabrinas Erzählung vielleicht den einen oder anderen Anknüpfungspunkt merkt und ach krass, guck mal, so war das bei mir auch. Oh wow, ich bin damit nicht allein. Na, das sind so kleine Momente, in denen man merkt, ah, okay, da darfst du einen Schritt aus der Einsamkeit rausgehen. Na, das heißt, wenn du merkst, hier berühren dich Dinge, du merkst, oh, das hat auch was mit mir und meiner Geschichte zu tun. Schau, wie du damit sein kannst. Kannst du das gerade halten? Ist das gerade angenehm? Ist das gerade ein schönes Erkennen und Bemerken, dass du nicht alleine bist? Oder ist es vielleicht gerade sogar schwierig? Ne? Dann gerne schauen, wie kannst du dir gerade was Gutes tun, dich selbst regulieren, vielleicht mit den SQS-Übungen, vielleicht aber auch mit was ganz anderem oder erstmal abschalten, wann anders weiterhören. Ganz, ganz wichtig, dass ihr hier gut auf euch achtet, während ihr zuhört. Danke, Sabrina.
Das war das Zeichen, dass ich weiterreden darf?
Ja.
genau, also meine Grundschulzeit war dann geprägt von ganz, ganz vielen Symptomen, wo aber keiner gesagt hat, das sind Symptome. Ich war eben halt auffällig. Ich wurde durchaus auch zu Ärzten geschleppt. Es gibt auch einen Bericht von einer Kinder- und Jugendneurologin, Psychiaterin. Da hatte ich mich dann später in der Aufarbeitung auch nochmal hinbegeben und wollte die Berichte. Da gab es nur noch den Endbericht, wo nicht mehr viel drin stand, außer sowas wie, sie ist ein zierliches, junges Mädchen mit einem sehr hohen Anspruch. Danke. Genau, hoher Anspruch passt aber auch. Ich war in der Zeit immer noch bemüht, alles richtig zu machen, irgendwie irgendwo anzukommen. Meine Symptome, wo ich damals natürlich nicht den Begriff von Symptome hatte, das war irgendwie ein Teil von mir, das gehörte dazu, dass ich Migräne habe und nicht esse und schusselig bin und eine Heulsuse bin und das war ja alles irgendwie auch Identität. Hab auch körperliche Symptome gemerkt, im Sinne von, der eine Arm fühlt sich größer an als der andere. Das kann ich heute natürlich alles zuordnen, / Dissoziation, Körperwahrnehmung. Aber nichts, wo ich früher irgendwie mit irgendjemandem drüber geredet habe. Also ja. Da war schon ganz viel auch, naja, seh zu, wie du klarkommst mit dir und deiner Wahrnehmung und deiner Welt. Genau, gleichzeitig haben die Taten eben halt aufgehört. Ich habe diesen Menschen trotzdem noch regelmäßig gesehen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich diesen Menschen gesehen habe, ohne dass es dann eben halt ja, zum Übergriff kam. Mehr weiß ich von der Grundschule nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich von Grundschule rede, dann DDR-Schulwechsel war in der siebten, also nach der sechsten Klasse. Das heißt weiterführende Schule, 10, 11. War alles aufregend. Ich habe meine Schule irgendwie auch gut geschafft. Ich weiß bis heute nicht, wie. Ich habe in der vierten Klasse angefangen, Schach zu spielen. Ist ein wichtiger biografischer Baustein. Heute weiß ich, Schach spielen, man sitzt am Brett und man muss sich reden. Das war schon mal sehr dankbar gewesen. Ich habe da sowas wie einen Hyperfokus gelernt. Also So eine Schachpartie kann bis zu 6 Stunden dauern und ich saß da und war in einer anderen Welt. Ich bin teilweise vom Schachbrett aufgestanden und wusste nicht mehr, wie ich heiße. Auch das kann ich heute natürlich mit dem Trauma-Hintergrund zuordnen, dass da schon auch die Abspaltung begonnen hat. Also zum einen Sicherheit, irgendwie muss man ja die Zeit auch rumkriegen, ne? Dann sitzt man 6 Stunden am Schachbrett, ist dann auch völlig okay. Kriegt sogar irgendwie auch noch positive Rückmeldung. Also ich war dann auch schnell gut gewesen. Oma hat angefangen, Zeitungsartikel auszuschneiden und aufzukleben und war dann halt auch ein Stück Identität. Wobei aber halt auch Flucht.
Ja.
Ich war dann in der späteren Kindheit mehr Junge als Mädchen. Also ich habe dann angefangen, Fußball zu spielen, mich mehr mit Jungs rumgetrieben, war viel draußen gewesen, wollte wenig zu Hause sein. 1995 wurde dann meine kleine Schwester geboren. Das war dann auch die Zeit, wo der Fokus von mir ein bisschen wegging. War ein kleines Kind da gewesen. Meine Eltern wollten sich beide selbstständig machen, hatten viel auch, naja, war ja dann keine DDR mehr und mein Vater, wir fahren jetzt in den Westen. Hä? Wieso in den Westen? Verstehe ich nicht. meine ältere Schwester wurde dann schwer krank, musste viel zu Ärzten, war wöchentlich in großen Krankenhäusern und war ganz viel Sorge bei meinen Eltern. Auch da ging der Fokus wieder von mir weg. Ich habe in der Aufarbeitung lange überlegt, ja, war das jetzt gut oder war das schlecht? Ich glaube tatsächlich, dass ich die Lücke auch ein bisschen genutzt habe, um unterzutauchen, um nicht mehr so im Fokus zu sein. Bedeutet aber eben halt auch, man hat wenig dann von mir mitbekommen, außer das, was man wirklich mitbekommen wollte. Genau. In der biografischen Aufarbeitung habe ich mich irgendwann, weil ich ja so sehr unter Amnesie gelitten habe, an den ganzen Umzügen orientiert, weil ich in meinem Leben schon sehr oft umgezogen bin und das auch schon seit frühester Kindheit. 1995, als meine kleine Schwester geboren wurde, wurde die Wohnung gewechselt. Da habe ich dann auch wieder mehr Erinnerungen im Sinne von, also auch Symptome. Ich habe zum Beispiel sexualisiertes Verhalten gezeigt. Weiß ich heute, damals natürlich nicht. Damals war das so, guck mal, hat meine Schwester so gewisse Sachen gezeigt, was man alles so machen kann, also meiner älteren Schwester. Was später dann in der Aufarbeitung natürlich auch mit ganz, ganz, ganz viel Scham verbunden war. Ja, der Kontakt zu meiner Mutter, der wurde immer katastrophaler. Dann kam meine Mutter auf die glorreiche Idee, bei mir in der Schule zu arbeiten, als Schulsozialarbeiterin. Das war die Hölle für mich gewesen, weil meine Mutter und ich, wie gesagt, keine gute Beziehung. Ich war das schlimme, böse Kind und ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und die anderen Kinder in der Schule haben meine Mutter geliebt. Und Schule war, wie gesagt, halt auch immer so ein Ort, wo ich mache mich unsichtbar, ich tauche unter, ich bleibe schön im Mittelfeld, ich falle nicht auf. Meine ältere Schwester war auf der gleichen Schule gewesen, ist Einser-Schülerin, also irgendwann haben dann auch in der Schule bei den Lehrern die Vergleiche angefangen, was meine Mutter ja sowieso auch immer schon prozessiert hat. Heute weiß ich, wenn ich mit meiner älteren Schwester darüber rede, dass wir beide unsere Rollen gehasst haben. Also sie der Engel und die Liebe und die Brave und ich im Zelt der Teufel und Monster und laut und Dickkopf und stur und schreikend. Ich kann mich an der Zeit an wenig Freundschaften, also wirklich enge Freundschaften erinnern. Natürlich war ich auch viel draußen gewesen. Ich hatte durchaus auch eine Clique. Es waren teilweise aber auch Leute, wo meine Schwester mit drin war. Also es ist wenig, wirklich wenig Erinnerungen, weil ich einfach eben halt auch schon so viel mit mir selbst zu tun hatte. Und irgendwie so immer so ein bisschen auf der Suche nach Identität war. So, was gehört denn jetzt zu mir? Weil ich auch so unterschiedliche Rückmeldungen bekommen habe. Ja, naja. Und Schachspielen. Zum Schachspielen muss man noch dazu sagen, dass ich dann, also ab 10, 11, 12, gab es dann da auch keine also dann war ich auch irgendwann im Verein gewesen, nicht nur in der Schul-AG, und war da viel mit älteren Männern, muss man sagen. Schach ist ein Männersport, warum auch immer, unterwegs. Und da gab's, also ich war da so ein bisschen, also ich war dann irgendwann auch die einzige Frau, das einzige Weibliche, und war dann auch so ein bisschen Maskottchen vom Schachverein. Naja, ja, durchaus gut, alle stolz auf mich, wurde viel unterstützt, habe Einzeltraining bekommen. Aber hat natürlich auch in dem Alter was mit mir und meiner Wahrnehmung gemacht, wenn ich so viel mit Älteren zusammen bin. Ja. Da muss man auch dazu sagen, dass Schachspieler auch einfach saufen können. Als ich dann älter wurde, ging dann auch das los. Hat mich einfach mit geprägt. Ich habe wenig Kontakt zu Gleichaltrigen gesucht. Und als es dann in Richtung Pubertät ging, 15 ist bei mir so ein magisches Alter. Achso, eine Sache noch. Wir hatten in der Wohnung 2 Kinderzimmer. Ich habe es dann irgendwann geschafft, dass meine ältere Schwester sich ein Zimmer mit meiner jüngeren Schwester geteilt hat und ich das Einzelzimmer bekommen habe.
Okay.
Durchaus etwas, worauf ich stolz war. Also, was ich damit sagen will, es war... Also ich halte mich selber nicht für dumm. Ich war auch als Kind nicht dumm gewesen. Ich habe dann irgendwann natürlich auch angefangen, irgendwie gewisse Sachen zu nutzen. Mir fiel dann irgendwann auch das Beispiel mit meiner Oma ein. Also ich hatte ja den Ruf, ich bin sowieso das schlimme Kind und gehorche nie. Und dann meine Oma auf mich aufgepasst. Dann war ich schon ein bisschen älter gewesen. Dann muss ich schon 11, 12, vielleicht sogar schon 13 gewesen sein. Und bin meiner Oma auf den Sack gegangen, wie ich das gerne gemacht habe. Und dann sie so mit den alten Erziehungsstrukturen, du hast, warte mal, dann wollte sie mir Stuma-Arrest geben. Und du darfst erst wieder raus, wenn du lieb bist.
Mhm.
Wenn du lieb bist, was auch immer das heißt. Naja, was habe ich dann draus gemacht? Ich habe mich dann ab dem Moment wirklich 1A benommen. Habe angefangen, den Tisch abzuräumen. Also habe so richtig, richtig rumgeschleimt. Bis meine Oma dann gesagt hat, oh, du bist ja so ein liebes Kind, das hast du so toll gemacht, du darfst jetzt wieder rausgehen. Nee, Oma, ich will jetzt aber gar nicht rausgehen.
Mhm.
Ja. So ganz in dem Sinne, nee, ich gebe die Kontrolle nicht ab, ich lasse mich nicht. Also sowas habe ich dann auch entwickelt, was natürlich auch was mit meiner Identität dann gemacht hat. Immer schlauer sein als die anderen. Pubertät. Mit 15... Also meine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt. Da gab es auch durchaus einen Rosenkrieg, eher von meiner Mutters Seite aus. Ja, die Eltern haben sich dann entschieden, alle 3 Kinder erstmal bei Mama. Mit 15 habe ich dann gesagt, ich will nicht mehr, ich will raus von meiner Mama und bin dann zu meinem Vater gezogen. Wo ich heute weiß, dass das mein erster, wie soll ich sagen, so meine erste Aktion war, wo ich auf meine Impulse vertraut habe, also wo ich aus diesem, ich mache es der Welt jetzt recht, ich versuche es richtig zu machen, um die Umwelt von mir zufriedenzustellen. Das war so das Erste, ich sagte, nee, ich höre jetzt auf mich. Mit meinem Vater war das auch alles okay. Und dann wurde es ja natürlich auch schwierig aufgrund der Pubertät. Mein Vater war als Vater Gold wert. Er hatte es denn irgendwie geschafft, auch einen Zugang zu mir zu finden, mir ganz viel Freiraum gelassen und hat gleichzeitig ein riesen Sicherheitsnetz um mich drum gebaut, so auf seine Art und Weise. Bin ich ihm heute wirklich dankbar für. Es gab ja dann auch die Zeit, wo meine Mutter sich dann doch auch ernsthaft Sorgen gemacht hat, also wirklich ernsthaft, weil ich auffällig war und sie mich auch durchaus in psychologische Behandlung schicken wollte. Ich war ja noch beim autogenen Training wegen Migräne und ich weiß heute aufgrund meines Vaters, also er wollte das nicht, er wollte mich nicht in die Psychiatrie-Schiene schicken und ich bin heute tatsächlich dankbar drum, dass mir dann diese Erfahrung doch erspart geblieben ist. Psychiatrie um die Zeit, ich kenne diesen Bericht, ich kenne viele Geschichten und bin da durchaus dankbar drum.
Okay. Das heißt, an sich, andersrum, es hätte dir geholfen, Aufarbeitung, aber nicht zu der Zeit, nicht mit den Methoden, die es damals gab.
Genau. Genau, wobei ich, wie gesagt, die Sorge meiner Mutter durchaus in dem Punkt auch ernst nehme und irgendwie auch damals ernst nehmen kann. Als ich zu meinem Vater gezogen bin, hatte mein Vater eine neue Freundin. Das war der erste Mensch, wo ich irgendwie angekommen bin. Mein Vater erzählt mir heute noch die Geschichte, weißt du, Sabrina, damals, als du denn da zu mir gezogen bist und zu mir gesagt hast, weißt du, wenn meine Mama stirbt, das ist mir völlig egal. Aber wenn deine Freundin stirbt, das wäre richtig, richtig schlimm. Musste er erstmal schlucken und da ist ihm irgendwie so zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, wie schlimm das für mich mit meiner Mutter eigentlich auch ist und war andersrum total dankbar, dass er seine Freundin hatte, weil auch er gesehen hat, dass ich da hingehe, dass ich mich da öffne, dass sie Kontakt zu mir hat, dass sie irgendwie auch dafür gesorgt hat, dass ich doch auf der rechten Bahn geblieben bin. Thema Sexualität. Spannenderweise war mir mein erstes Mal, also mein erstes gewolltes Mal. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt irgendwie auch nichts mehr von der ganzen Geschichte. Also ja, ich wusste es, aber es war ja nicht als Missbrauch bei mir abgestempelt. Ich wusste schon irgendwie, man redet nicht drüber, wobei ich auch Versuche gemacht habe, die gnadenlos gescheitert sind. Einmal mit einem etwas älteren Mädchen, die hat mich im Nachgang dann damit aufgezogen und hat das dann über den Spielplatz gebrüllt und so eine Sache. Also das habe ich dann sehr, sehr schnell gelernt. Naja, da rede ich mal lieber nicht drüber.
Ja.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Dein erstes Mal.
Ach, mein erstes Mal. Genau, mein erstes Mal war mir spannenderweise total wichtig gewesen. Das war mir heilig, das sollte gut sein. Und das habe ich auch irgendwie geschafft. Also meine erste gewollte sexuelle Erfahrung war gut. Die war wirklich gut gewesen, wo ich heute auch weiß, riesengroße Ressource. Danke an diesen Menschen. War älter gewesen, war 6 Jahre älter. Ja, aber ich finde es so spannend, weil ich eben halt noch weiß, wie, also es ging ja dann auch los in der Klasse und hast du schon und bla, nee, ich nicht. Und ich konnte mich da auch absolut von distanzieren und sagen, ja, nee, mir ist das wichtig. Das erste Mal, das soll was Besonderes sein. Hätte ja auch anders kommen können. Gut, aber dann hatte ich mein erstes Mal und dann hat es mit der Person, also auch aufgrund des Altersunterschieds und weil, naja, man ist jung und man probiert sich aus, dann auch gar nicht so lange gehalten. Und dann habe ich später dann in der Aufarbeitung, also ja, wie stellt man sich das vor? Also es ist durchaus unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Geschlechts. Es ging um Identität im Bereich der Sexualität, wer bin ich da eigentlich, was will ich da eigentlich, und habe dann im Zuge der Aufarbeitung gelernt, dass ich sehr schnell im sexuellen Kontakt, vor allem mit Männern, ein gewisses Programm abgespult habe. Also, heute weiß ich, ich muss regelmäßig dissoziiert sein, ich habe ganz viel Kontrolle übernommen, habe Dinge getan, die eigentlich hätten zum Täter, also die als Antwort auf den Täter hätten gehört. Und andersrum war ja mitten in der Pubertät und wollte mich ausprobieren und war ja auf der Suche nach mich und habe ja auch rebelliert und wäre froh, dass ich rebelliert habe. Es war ganz schwierig, weil ich da dann schon gemerkt habe, okay, es gibt irgendwie unterschiedliche Ichs, also einerseits, also ich habe in der Zeit dann auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Ich war durchaus sehr sensibel. Also auch ein Wort, was mir gerne mal entgegengebracht wird, du bist sehr sensibel. Also als Kind war ich die Heulsuse, dann später war ich sensibel. Andersrum aber eben halt, wie gesagt, total frech und laut. Und andere sagen auch, du bist mutig, du sagst immer deine Meinung. Und das hat mich aber absolut verwirrt, weil was ist denn davon jetzt richtig? Wie können denn so zwei so Extreme zu einer Person gehören? Ja. Dass ich dann in der Pubertät aber tatsächlich auch durchaus bewusst die Entscheidung getroffen habe, naja gut, also wo ich in der Kindheit ja immer noch versucht habe, mich anzupassen und das richtig zu machen, habe ich in der Pubertät dann gesagt, naja gut, wenn ich dann eben halt auch so ein Scheiß-Mensch bin, was auch immer Scheiße heißt, dann kann ich es jetzt auch leben. Dementsprechend auch viele waghalsige Dinge bei rausgekommen. Also angefangen von viel Alkohol, andere Drogen, Gott sei Dank nicht. Das ist bei uns deiner Kleinstadt nicht angekommen. ja, muss man auch sagen, Gott sei Dank, ne? Also, in der Großstadt hätte das auch anders aussehen können. Ganz viel über Sex tatsächlich auch reguliert. Also, ich habe auch in der Kindheit, in der Grundschulzeit und später in der Schule auch irgendwann Sex oder Selbstbefriedigung als Regulationsstrategie entdeckt. Heute weiß ich auch, dass ich da auch die Tat einfach nur nachgespielt habe, aber damals ja natürlich nicht. Was ich dann in der Pubertät alles auch zugespitzt hatte, wo ich aber natürlich auch mal keinem so wirklich drüber geredet habe, also nur das, was man dann in der Pubertät sowieso so macht. Habe mir dementsprechend auch Freunde gesucht, die ähnlich drauf sind, war viel, wie gesagt, mit Älteren unterwegs. Ich hatte eine beste Freundin, die 1,5 Jahre älter ist, ich auch immer noch zu meinem Freundeskreis zähle, also wirklich gut und stabil. Mit ihr war ich viel unterwegs gewesen, habe mich abgekapselt. Wie gesagt, Schule immer noch so, da war ich unsichtbar gewesen. Ich habe später im Zuge der Aufarbeitung mal mit einer Lehrerin gesprochen, weil ich wissen wollte, ist euch irgendwas aufgefallen an mir? Nee, hätte ich bei dir überhaupt gar nicht gedacht, wie du. Hä? Also Schule wirklich angepasst, unauffällig, im Mittelfeld. Und eher so die, ach, lasst mich doch alle zufrieden. Ich mache mein Ding. Pubertät. Ich muss mal kurz gucken, was hier noch für Stichpunkte draufstehen. Und habe aber, wie gesagt, nebenbei auch Schach gespielt. Also ich war, das war eine wirklich absurde Situation. Ich war jeden Freitag in der Disco gewesen und hatte aber auch freitags gerne ein Schachturnier, also von der Männermannschaft denn da, so ein Spiel- oder Vereinsturnier. Bin dann in Minirock und Stiefel zum Schachspiel gegangen. Um dann anschließend zur Disco zu gehen. Also es waren merkwürdige Bilder, weil Minirock und Stiefel auch irgendwie nicht zum typischen Schachspieler gehört. Aber auch das habe ich dann irgendwann bewusst gelebt und gesagt, naja gut, dann bin ich eben halt so.
So, in Anführungsstrichen.
So, genau.
Und damit einmal kurz, einmal aus dem Off hier für euch die Service-Info, falls ihr es noch nicht wusstet. Der Survivor Queen Podcast ist ja für euch kostenlos. Ihr könnt ihn überall auf jeder Podcast-Plattform hören. Wir sind hier 4 Menschen vor und hinter den Kulissen, die ganz viel für euch in der Produktion sind. Themen vor- und nachbereiten und neue SpeakerInnen und Gäste raussuchen, wie zum Beispiel heute Sabrina. Und damit der Podcast weiterhin kostenlos sein kann, freuen wir uns riesig, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, uns eine Spende dazulassen. Jeder Euro hilft. Das kann wirklich einfach einmalig einmal ein Klick auf den Link in den Shownotes sein. Ihr könnt auf unserer Webseite Survivor Queens vorbeigehen, survivorqueens.de, und uns da einfach eine Spende dalassen. Einmalig, monatlich, so wie es für euch vom Budget her passt. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit ganz, ganz dolle, und damit können wir genau auch solche persönlichen Geschichten wie heute hier, die Survivor Queen und Mutmach-Story von Sabrina, einfach hier mit euch teilen. Wir bekommen immer wieder das Feedback von Menschen, die einfach niemanden, die wirklich keine Survivor Queen, kein King, kein Queen, niemanden in ihrem persönlichen Umfeld haben, wo sie sagen, nee, bei mir gibt's niemanden. Augenzwinker, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, wenn wir auf die Statistik schauen, ist es einfach nur nicht bekannt. Unabhängig davon ist es für viele unglaublich hilfreich, so einen Podcast wie unseren hören zu können und zumindest schon mal virtuell hier über einen Podcast Geschichten zu hören und zu merken, okay, krass, ich bin nicht alleine. Und genau deswegen haben wir auch unseren neuen Survivor Queen Song hier für euch als Jingle, als Intro- und Outro-Musik mit drin. Na, solche Mutmachgeschichten wie die von Sabrina sollen euch zeigen, du bist nicht alleine. Und damit werfe ich das Mikro wieder zu dir rüber, Sabrina.
Genau, wir sind in meiner Pubertät. Ich versuche das mal kurz nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also, Pubertät bedeutet oder bedeutete für mich damals ganz viel Verwirrung, ja, gehört zur Pubertät dazu. Verwirrung aber im Sinne von, dass ich irgendwie angefangen habe, kontextbezogene Identitäten zu entwickeln. Also, ist mein Dings runtergefallen? Einen Moment. Mein Regulations-Dings.
Sehr gut.
Genau. Also, war ich alleine zu Hause gewesen, war ich die gefühlsbetonte, sensible, verträumte, kreative, die Gedichte geschrieben hat, die für sich auch ganz viel geweint hat. In der Öffentlichkeit habe ich nie geweint, weil ich habe ja als Kind gelernt, ich bin eine Heulsuse, ja gut, dann weine ich da draußen eben halt nicht mehr. Das heißt, da draußen im in der Peer Group war ich irgendwie schon auch die Coole mit schwarzen Haaren, Minirock und Stiefeln, die aber auch Schach gespielt hat. Wie ich regelmäßig Männer in der Disco mit verwirrt. Minirock, Stiefel, tanze, hab ganz viel getanzt, hab viel geflirtet. Ja, und wer bist du? Ja, ich spiel Schach. Nee, du spielst kein Schach. Ich hab's, wie gesagt, irgendwann auch wirklich bewusst, also bewusst dann auch genutzt, damit irgendwie zu spielen. Mhm. Und in der Schule war ich unsichtbar. In der Schule war ich durchaus eine gute Schülerin, wenig präsent, dann später auch, also ich habe mein Abi gemacht, ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich auch mein Abi gemacht. Also ich heiße, irgendwann muss ich auch mal gelernt haben, muss auch die Hausaufgaben gemacht haben, das ging irgendwie, wobei ich eigentlich viel in der Kneipe gesessen habe und gesoffen habe. Ja, genau, und das ist so das, wenn ich an Pubertät denke. Und führe Krieg mit meiner Mutter, also emotionalen Krieg mit meiner Mutter. Ganz viel Hass. Ich habe angefangen, mich für Psychologie zu interessieren. Ich habe, wie gesagt, weil ich alleine zu Hause war, viel über Esoterik gelesen. Ich habe mit Pendeln angefangen, mit Karten legen und alles, was man dann eben halt auch so ausprobieren kann, im Sinne von, naja, wer bin ich eigentlich? Also da hat auch irgendwie die Suche angefangen nach irgendwas. Gleichzeitig gab es die Freundin von meinem Vater, wo ich auch sowas wie durchaus Familienleben hatte. Man muss dazu sagen, mein Vater hat mit der Freundin nie zusammengewohnt. Das heißt, ab dem 15. Lebensjahr habe ich bei meinem Vater, mit meinem Vater alleine gewohnt. Dann ist die Freundin aber auch schwer krank geworden, hatte Krebs gehabt, also gehabt, weil sie lebt mittlerweile auch nicht. Das heißt, er war viel bei ihr gewesen. Das heißt, ich hatte auch meine eigene Wohnung irgendwie schon, ganz viel Selbstständigkeit und bin aber viel zum Essen da gewesen. Also da war durchaus auch sowas wie Familienleben. Aber diese unterschiedlichen Erfahrungen, die ich da gemacht habe und Reflexion, also was mir andere Menschen reflektiert haben, das hat also wirklich für absolute Verwirrung gesorgt. Plus dann auch die ganzen Symptome, die ich ja auch noch hatte. Also ich habe angefangen zu dissoziieren, ich hatte Zeitverluste und das nicht nur, weil ich zu viel getrunken hatte und einen Filmriss hatte, auch ohne Alkohol. Ja. Das ist Pubertät für mich gewesen. Hm. Dann habe ich irgendwie mein Abi geschafft. Mit ganz viel Unterstützung meines Vaters, also mit ganz viel Vertrauen meines Vaters. Weil er meinte, ja, du darfst jederzeit die Schule abbrechen, aber ich will, dass du irgendwas anderes hast. Er hat ein bisschen meine vermeintliche Faulheit ausgenutzt. Mhm. Und ab der 12. Klasse hat er gesagt, naja, gut, okay. Also die 12. war zu Ende und dann, ja gut, jetzt bist du in der 13. Klasse, das Jahr kannst du denn jetzt einfach auch machen? Ich wollte nicht, ich wollte immer raus aus der Schule. Naja, und habe dann irgendwie mein Abi gemacht mit Schachspielen, mit Saufen, mit Kneipe, mit Gedichte schreiben, mit habe ich auch noch Abi gemacht. Mit dem Abi fertig, ja, was mache ich beruflich? Wie gesagt, Bereich Psychologie, Selbsterfahrung, Interesse an Menschen im Sinne von analytisches Interesse. Warum sind Menschen denn so? Warum ist meine Mutter so, wie sie ist? Warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Hat sich dann wirklich auch als Leidenschaft entpuppt. Also ich war auf der Suche, wusste aber trotzdem nicht, was ich beruflich mache. Dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, okay, dann kannst du auch noch studieren, soziale Arbeit mit dem Zeugnis. Naja, machst du mal Wartesemester. Habe mich teilweise im kreativen Bereich beworben, weil das durchaus auch eine Schiene war, aber schnell gemerkt, nee, ich zu wenig PC-Erfahrung und dies und jenes. Durfte auch nach dem Abi ein Jahr zu Hause sein und mich ausprobieren. Also ich habe immer verschiedene Sachen gemacht, habe teilweise auch im Büro gesessen und das dann von einem Tag auf den anderen geschmissen, bis ich festgestellt habe, nee, mein Vater ist da wirklich sehr, also für damalige Zeiten schon sehr, wie sagt man, fortschrittlich mit umgegangen. und nie irgendwie sowas, ne, du musst jetzt und mach mal. Gut, dann bin ich tatsächlich, oder habe ich tatsächlich die Ausbildung der Ergotherapeutin angefangen. Mehr mit dem, also eigentlich habe ich mich beworben für den sozialpädagogischen Assistenten mit dem Ziel, ich mache jetzt eine zweijährige Ausbildung, um dann studieren zu können, weil dann habe ich Wartesemester und das war eigentlich mein Plan. An der Schule konnte man aber auch Ergotherapie machen. Die meinten zu mir, mach mal Ergotherapie, du kannst das. Mhm. Warum? Naja, dann haben wir ein paar gesagt, okay, mache ich Ergotherapie. Auch mit dem, naja, Ergotherapie kannst du halt in vielen Bereichen, aber wenn ich auf das eine keinen Bock mehr habe, kannst du das andere machen. Also das war eigentlich die Hauptoption, weil ich ja nicht wusste, was ich bin und wer ich bin und wo meine Leidenschaft ist. Lass die Option offen. Kannst du mit dem Beruf sehr gut und studieren kannst du nach im Zweifel auch immer noch. Die Ausbildung war ein Segen für mich. Ich wollte auch weg aus meiner Heimatstadt. Auch da hat mich mein Vater unterstützt. Ich hätte die Ausbildung auch bei mir in der Heimatstadt machen können. Das wäre der Horror gewesen. War damals eine schulische Ausbildung, also hat auch gekostet. Ich habe dann meine eigene Wohnung bekommen. Also habe auch nie WG oder sowas gelebt. Und war dann zum ersten Mal so ein bisschen frei und selbstständig. Genau, und ich habe die Ausbildung geliebt, die war aber auch sehr herausfordernd, also viel Psychologieunterricht, dann auch alles andere, viel Pädagogik, viel Anatomie und es stellte sich aber schnell heraus, Psychiatrie und Psychologie, das ist so mein Steckenpferd, da war ich hinterher gewesen. Bin in der Zeit viel, aber auch nach Hause gependelt, also ich habe viel schon auch zu Hause besucht, vor allem halt auch die Freunde meines Vaters und mein Vater, da waren auch noch Kinder gewesen, auch so Familienfeiern und sowas habe ich da alles noch brav mitgenommen. Hatte in der Zeit auch einen Freund, was wirklich eine gute korrigierende Beziehungserfahrung war. Also ich war da anderthalb Jahre auch in einer Beziehung, wo ich dann da auch einen neuen Freundeskreis und Bekanntenkreis hatte. Und hatte gleichzeitig natürlich auch vor allem auch in Praktikas auch immer wieder mit meinen Herausforderungen zu tun, im Sinne von, die Sprache bleibt weg, ich kann nicht mehr reagieren, mir steigen auf einmal die Tränen ins Gesicht, ich hasse eigentlich Menschen. Das war ja auch immer noch so eine, wieso mache ich denn diesen ganzen Scheiß, wenn du Menschen hast? Naja, weil ich ja irgendwie auch neugierig bin und wissen will, warum sind Menschen denn so, wie sie sind? Das war mein Anspruch und ich muss dazu sagen, der Titel Therapeutin, der hat mich gecatcht. Als ich den in der Hand hatte, mein Examen, habe ich Rotz und Wasser geheult, vor Freude und vor Stolz. Also das war schon auch das Erste, was ich auch wirklich wollte. Ich wollte diesen Titel. Also ja, riesengroße Ressource, dass ich da dann, also ich sage heute auch meine Neugier, die mich denn da doch hat, ich sag mal, weitermachen lassen und irgendwie, ja, das zu handeln.
Es macht ja auch was mit einem, ne, mit der Selbstwirksamkeit, da, ja, ich sag mal, wo du aktiv gesagt hast, okay, ich will das, ne, ich will genau. Den Titel der Therapeutin, ich will diese Ausbildung jetzt beenden, auch wenn ich am Anfang gar nicht wusste, dass ich sie haben will.
Genau. Ja. Genau, Selbstwirksamkeit, ein sehr, sehr guter Einwand, ein gutes Stichwort dazu. In der Zeit war die Freundin von meinem Vater immer mal wieder krank gewesen und dann zum Ende hin der Ausbildung, also krebskrank und dann zum Ende auch wirklich Pflegefall. Ich habe mein Vater denn da auch, also ich habe auch viel Medizinisches gelernt in der Ergo-Ausbildung, dann auch tatsächlich auf dieser Schiene mit unterstützt. Also das war dann einfach auch eine Zeit, wo das auch Thema war, Tod und Krankheit. Und wir wussten irgendwann auch, sie wird sterben. Und dann zum Ende meiner Ausbildung hin ist sie dann auch verstorben. Genau. Ja, dann war ich fertig mit der Ausbildung. Habe erstmal Rotz und Wasser geheult. Und dann ging es auf Berufssuche. Habe relativ schnell einen Beruf im Wohnheim gefunden. So klassische Ergotherapie habe ich mir noch überhaupt gar nicht zugetraut, wo ich da selber irgendwas planen muss. Und das ist also da waren dann schon auch mal ganz viel Selbstzweifel gewesen. Habe aber schnell tatsächlich im beruflichen Kontext immer schnell positives Feedback bekommen. Also da hat sich dann so meine Anstrengungsbereitschaft und meine Anpassungsfähigkeit, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, was ich damals auch gesagt habe, ich bin unglaublich anpassungsfähig und das stimmt ja auch. Ich habe mich an so vielen unterschiedlichen Situationen mit so unterschiedlichen Aussagen und so unterschiedlichen Kontexten angepasst, dass ich das auch ein bisschen gelebt habe und es auch geliebt habe, mich neu einzufinden. Wurde dann aber auch ein bisschen Coping-Strategie. Also das heißt, sobald es denn irgendwie enger wurde, bin ich dann auch wieder gegangen. So entstehen dann auch 1000 Umzüge. Also ich habe ein Dreivierteljahr in diesem Job gearbeitet. Das war Schichtarbeit. Ich habe ich habe mein erstes eigenes Geld verdient. Also da war ja dann auch noch mal mehr möglich. Hatte meinen Führerschein. war weg von zu Hause auch, weiterhin viel in der Disco gewesen, weiterhin tatsächlich auch noch Schach gespielt. Also ich habe mir auch einen neuen Schachverein gesucht, wieder bei lauter alten Männern. Also habe auch diese unterschiedlichen Identitäten gelebt, habe weiter Gedichte geschrieben. Das habe ich alles mitgenommen und gearbeitet. Und wie gesagt, Arbeit war wirklich ganz schnell positives Feedback. Und ins Arbeiten habe ich mich dann irgendwie auch verliebt, muss man so sagen.
Darf ich gerade einmal kurz, magst du kurz erzählen, was eigentlich Ergotherapie ist für diejenigen, die gar nicht wissen, was das ist?
kurz umschalten hier meinen Berufsmodus. Was ist Ergotherapie? Also, Ergotherapeuten arbeiten betätigungsorientiert. Das ist das wichtige Wort bei der Abgrenzung zu allen anderen Therapieformen. Betätigungsorientiert heißt, wir gucken immer nach Symptome im Alltag. Und bei Symptomen rede ich von allen Bereichen. Ich rede von Neurologie, also im Bereich Schlaganfall. Ich rede von Orthopädie, also im Bereich Unfall, Bein ab, lernt laufen, was auch Physiotherapeuten machen. Ich rede vom Bereich Psychiatrie. Ich rede vom Behindertenbereich. Ich rede vom pädagogischen Bereich, Kinder und Erwachsene. Wir können in Praxen arbeiten, wir können in Einrichtungen arbeiten, wir können uns selbstständig machen, wir können. Also das, was ja auch der Grund war, genau. Bei mir stellte sich dann sehr schnell raus, Psychiatrie, Psychologie und auch der Behindertenbereich. Und am Anfang enthält die Betreuung, weil es da mehr Struktur gab und ich nicht so sehr aus mich heraus arbeiten musste. Das hat mich überfordert.
Danke dir.
Und das war jetzt sehr kurz zusammengefasst, also keine Kommentare, das ist nicht richtig. Ich könnte da ebenfalls 2 Stunden drüber reden.
Aber klar.
Ja. Genau, also ich war Fachpersonal im Betreuungsdienst, hieß das damals. Also ich habe im Betreuungsdienst gearbeitet, im Wohnheim für Menschen mit Behinderung, Schichtarbeit, Geld verdient und habe nebenbei so meine unterschiedlichen Identitäten, die ich so hatte, weitergelebt. Ende der Ausbildung, habe ich ja schon gesagt, ist die Freundin meines Vaters verstorben und so ziemlich, genau, und ein paar Monate später habe ich meinen zukünftigen Ehemann, meinen jetzt Ex-Mann, den leiblichen Vater meiner Tochter kennengelernt. Ganz viel Gefühl, ganz großes Gefühl, ganz viel Drama. Ich muss dazu sagen, er hat eine ähnliche Biografie wie ich. Er hat mir das damals alles auch erzählt. Ich habe schon komplett in der Amnesie gelebt. Also das, was der Täter da mit mir gemacht hat, war nicht mehr präsent. Ich war von meiner ganzen Symptomatik überschattet gewesen. Also ich konnte mich durchaus noch daran erinnern, dass ich in der Schule gemobbt wurde und dass mich immer alle Heulsuse genannt haben. Aber von davor und geschweige denn, dass ich irgendwelche Bindungserfahrungen mit meiner Mutter hätte aufarbeiten können, zumal ich auch nicht wusste, dass meine Mutter einfach auch krank ist. Also krank wirklich im posttraumatischen Sinne krank.
Ja.
Nicht das Teenie krank. genau. Hat bei mir aber irgendein Fass aufgemacht. Also man ist dann ganz schnell verliebt und es war ganz schnell, ganz groß. Er ist dann aber umgezogen und ich bin kurzerhand mal einfach hinterhergezogen. Die Freiheit hatte ich ja. Mit dem, was ich mir da an Identität aufgebaut hat, da ja lässt er alles stehen und liegen und war ja auch schon 3/4 Jahr da und wurde ja durchaus auch wieder schwierig, fängst du mal auf der anderen Seite von Deutschland ein neues Leben an und habe es geliebt, mich wieder neu einzufinden. Dann hieß es auch, naja, ziehen wir zusammen, suche ich mir erstmal eine eigene Wohnung, naja, dann kannst du auch gleich zu mir ziehen, naja gut, ziehe ich gleich zusammen, also auch das sind sehr pragmatisch entschieden, wir ziehen dann jetzt auch zusammen, ja, eingezogen, schwanger geworden. Das ging dann wirklich sehr schnell. Ich hatte dann auch einen neuen Beruf, auch wieder im Behindertenbereich, in der Tagesklinik, schon wesentlich selbstständiger geleitet tatsächlich. Ja, war dann schwanger. Ja, was machst du denn jetzt? War davon abgesehen, dass ich so keinen Plan von meinem Leben hatte. Und wenn, dann ziemlich unterschiedliche Pläne. Ja, behalten wir, wir freuen uns, wir bereiten uns auf Familienleben vor. Ich muss dazu sagen, ich habe die Schwangerschaft geliebt. Ich war eine, ich war gerne schwanger. Ich habe meinen dicken Bauch geliebt. Ich habe sowas an, also ich habe angefangen, sowas wie Selbstverantwortung zu übernehmen. Also nicht für mich, weil, also ich habe aufgehört zu trinken, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe durchaus auch regelmäßiger gegessen. Das waren ja alles Sachen, die ich immer noch mitgeschleppt habe, weil da ist ja wer, ne? Und ich hatte eben halt auch immer jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte, so im Sinne. Da war eben halt immer was. Ich hatte was zum Beschützen, tatsächlich. Meinen dicken Bauch. Hatte auch die Fähigkeit, die Leute auf die Finger zu hauen, wenn sie mir zu nahe gekommen sind. Also ich war wirklich gerne schwanger. Ich hatte auch wenig Schwangerschaftssymptome. Zum Ende hin, dann konnte ich nicht mehr alleine laufen, wegen Gleichgewichtsschwierigkeiten. Das war ein bisschen witzig. Musste ich immer Händchen halten. Ja. Genau, Geburtserfahrung, auch jetzt mit dem Trauma-Hintergrund, da hatte ich irgendwie auch Glück gehabt, dass ich die Geburt meiner Tochter also nicht per se als traumatisch jetzt betiteln würde. Also, ja, ich habe dann die PDPDA bekommen, weil die Schmerzen unerträglich wurden. Und es war eine lange Geburt, also da könnte man schon überlegen. Aber letztendlich war spontan Geburt, war kein Kaiserschnitt. Kind ist gesund zur Welt gekommen. Und ich habe mich innerhalb von 2 Sekunden in diesen Menschen verliebt. Und habe dann auch die ersten 9 Monate an meiner Tochter geklebt. Und ich hatte eine Aufgabe und wie gesagt, habe angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ja auch bis dato sehr über meine Verhältnisse, also über meine körperlichen Verhältnisse gelebt. Also ich habe schlecht gegessen, ich habe schlecht geschlafen, ich habe mehr gearbeitet, ich habe Hyperfokus betrieben, ich habe Schach gespielt, ich hatte regelmäßig emotionale Zusammenbrüche, weil es dann doch zu viel war. Aber das war alles eben halt ein Teil von mir und das wollte ich auch nicht ändern. Das war eben halt okay. Mhm. Naja, und mit so einem kleinen Wesen auf dem Arm habe ich dann eben halt sie angeguckt und festgestellt, wir sind im Einkaufszentrum, das ist ganz schön laut, mein Kind ist quengelig, dann gehe ich jetzt eben halt wieder. Das tue ich meinem Kind nicht an. Meine Therapeutin hat später gesagt, also ich kann mich auch an Szenarien erinnern, wie ich sie dann in den Schlaf, also tagsüber, wenn sie Mittagsschlaf gemacht hat, in den Schlaf geschaukelt hat, mit ganz viel Sprachfehler, Wortfindungsschwierigkeiten.
Wonach suchst du?
Na, ist egal. Ich habe es zelebriert. Drück mal so aus. Also mit Sternenhimmel und mit Musik in den Schlaf geschaukelt. Und meine Therapeutin hat später dann zu mir gesagt in der Aufarbeitung, ja, da haben sie ganz, ganz viel nachgenährt. Also. Fand ich ja süß. Also damals habe ich es nicht verstanden. Ich sage, hä, was will die jetzt von mir? Nachnähern, Igitt. Aber ich bin unglaublich dankbar, dass das funktioniert hat.
Ja, und auch da. Sorry fürs Unterbrechen, ja, aber genau an der Stelle, genau, alle, die gerade auch zuhören, vielleicht nochmal ein Schlückchen Wasser, also bei uns ist heute auf jeden Fall sehr heiß. Genau an der Stelle vielleicht auch einfach nochmal, ich finde es richtig, richtig schön, was du da auch für eine schöne Erfahrung erleben konntest, ne? Weil natürlich gerade, wenn wir Traumata erlebt haben, wenn wir Missbrauch erlebt haben in der Kindheit und Jugend, da ist Mutter, Eltern werden natürlich oft mit vielen Ängsten verbunden, mit Sorgen. Wir hören viel von traumatischen Geburten und so weiter. Und deswegen finde ich das so schön, auch gerade von dir auch einfach eine Positivgeschichte zu hören, ne? Wie sehr du die Schwangerschaft genossen hast, auch wenn die Geburt lang war, ne? Dass das in Anführungsstrichen sich gelohnt hat, dieses kleine Wesen am Ende auf dem Arm zu haben und auch ja, wie du mit ihr auch nochmal nachnähren und lernen konntest, ne? Das ist ja auch nochmal eine, ich sag mal, eine Gegenerfahrung, ne? Wenn wir oft hören, oh, meine Kinder triggern mich so doll, die sind so anstrengend. Und das ist sicherlich auch da, ne? Ohne Frage. Aber dass da eben auch ganz viel Positives draus entstehen kann und es dir auf deinem Weg geholfen hat, finde ich total schön, dass du das mit uns teilst.
Ja. Mama sein als riesengroße Ressource.
Mhm.
Genau, also die ersten 9 Monaten, also mein damals noch Freund, der war viel arbeiten gewesen, er hat das Geld verdient, ich war zu Hause gewesen, ich war dann auch die ersten 9 Monate gerne zu Hause, ich habe Videos gedreht, ich habe ganz viel Oxytocin getankt, ich habe sie von Tag zu Tag beobachtet, also jetzt auch mit meinem beruflichen Hintergrund, was für Entwicklungsschritte macht sie gerade, hat daneben Ratgeber gehabt, also ich habe es wirklich gefeiert und habe diese Zeit auch genossen. Nach 9 Monaten habe ich dann einen Rappel bekommen. Das kann nicht alles sein. Nur Mama und Hausfrau ist es auch nicht. Also ich wollte auch wieder arbeiten. So sehr, wie ich mich auch in der Arbeit verliebt hatte, was ich erzählt hatte, das kam dann auch wieder durch.
Mhm.
Naja, okay, Betreuung. Guckst du. Tagesmutter, das ging dann auch alles recht gut. Also sie war dann mit 1 Jahr und 2 Monaten bei einer Tagesmutter gewesen. Auch das war nochmal eine ganz besondere Erfahrung gewesen, weil es ja dann auch eine familiäre Betreuung war. War dann arbeiten in einem Bereich, den ich gar nicht konnte. Also da war ich wirklich in der Praxis im Bereich Neurologie. Meine damalige Chefin hat mir dann aber auch die ganzen Fälle zugeschanzt, die psychisch auch angeknackst waren. Also sie hat auch erkannt, ich kann in dem Bereich. Sabrina, das machst du, da hast du ein Händchen für. Hä, was hab ich? Naja, war aber auch chronisch überfordernd, dieser Beruf, weil ich das Neurologie echt nicht konnte. Und trotzdem aber auch da durchweg positive Rückmeldung bekommen habe, im Sinne, wie ich dann auch damit umgegangen bin. Gleichzeitig hat das aber auch zwischen meinem Freund und mir gekriselt, kann man gar nicht sagen. Also wir waren in Teil beide auch traumatisiert. Und das hat also auf der Paarebene Dynamiken aufs Tablett gebracht, die waren sehr ungesund gewesen. Es entstand bei mir eine Co-Abhängigkeit, bei ihm eine Abhängigkeit. Er hat sich sehr auf mich gestützt. Mir wurde das dann irgendwann zu viel und trotzdem musste ich irgendwie auch aus so einem komischen Helferkomplex heraus. Es war richtig, richtig ungesund, richtig anstrengend. Hat natürlich meine ganze Symptomatik auch nochmal befeuert. Mhm. Und gleichzeitig war ich aber in Zeit auch Mutter und habe dann aber auch wieder gearbeitet, also und habe es da dann irgendwie auch wieder getrennt. Also keiner auf Arbeit hätte gedacht, was ich da zu Hause führe, wie auch keiner bei der Betreuung meiner Tochter gedacht hätte, dass es so dramatisch bei uns zu Hause ist. Ich bin dann relativ schnell nochmal schwanger geworden, so klassisch nach einem Jahr. So im Sinne, naja, nach einer Schwangerschaft geht das ja nicht so schnell, nicht so sehr auf die Verhütung geachtet und dann geht es doch sehr schnell.
Ups.
Das war dann Das war dann irgendwie auch okay, also wieder nicht geplant, aber irgendwie auch okay. War aber von Anfang an kritisch im Sinne, weil wir nie einen Herzschlag gehört haben und es von Anfang an hieß, ja, wissen wir nicht. Also, das war ja auch die Theorie mit Eckenhocker und dann habe ich mich ja da reingelesen. Also dann war das einfach auch ganz groß Thema gewesen, was ja dann auch ganz, ganz viel Unsicherheit gebracht hat. Einerseits freut man sich, andererseits will man, andererseits arbeite ich gerade wieder. Und ich mich auf nichts wirklich einstellen konnte. Also, es war richtig, richtig anstrengend gewesen, was bei unserer dysfunktionalen Beziehung ja nochmal einen oben drauf gesetzt hat und alles irgendwie zum Platzen gebracht hat. Dann kam auch die Abtreibung im Sinne von, ja, es ist kein lebender Fötus in mir, okay, oder wie auch immer man das auch nennt. Mhm. Also ich sage Fehlgeburt, aber eben halt mit Ausschabung nannte ja man das. Ich habe irgendwann im Zuge der Aufarbeitung darüber nachgedacht, wie viel hat das jetzt mit mir gemacht? Ich glaube tatsächlich, also das ist was ich, also vielleicht irgendwie auch abgespalten habe, weil ich einfach schon zu viel hatte. Aber irgendwie glaube ich auch, es ist okay. Bei mir war das irgendwie okay gewesen. Ich konnte es irgendwie einsortieren und ich hatte ja irgendwie auch ein Kind und ich habe meine Arbeit und hatte meine Gedichte. Also auch noch 1000 andere Sachen, wo ich hätte meine Energie einstecken können. Und ich war dann irgendwann froh, als dann die Entscheidung war und ich wieder planen konnte. Mhm. Aber bei meinem Freund hat das nochmal ganz, ganz viel gemacht und irgendwie könnte man ja denken, naja gut, dann holen wir uns Hilfe oder so. Wir haben draus gemacht, wir heiraten jetzt.
Okay.
Ich kann nicht mehr ganz erklären, wie das zustande gekommen ist. Aber so ein bisschen, naja, wenn wir heiraten, wird alles wieder gut. Das war ein bisschen so unser Tenor gewesen. Mit ganz viel Liebe kriegen wir alles auf die Reihe. Naja. Dann haben wir noch da geheiratet, wo meine Tochter geboren ist. Und es wurde natürlich nicht alles besser. Mein Mann, dann ging es immer schlechter. Naja, komm, wir ziehen in die Stadt, wo wir uns kennengelernt haben. Wir machen nochmal einen Cut. Ich arbeite, du bleibst zu Hause, du kommst zur Ruhe. War so auch ein bisschen, naja, ich als Therapeutin und so. Also irgendwie auch so ein bisschen der Plan. Und wir können ja mal wieder umziehen, ne? Neue Stadt, neues Glück, alles wird gut. Ja gut, okay, ich habe da irgendwie meine Coping-Strategie ein bisschen auf die meines dann Mann übergezogen, weil auch Arbeit für meinen Mann eine Coping-Strategie war, was ich damals natürlich nicht wusste. Er war dann zu Hause und ist völlig eskaliert, also nervensystemisch völlig eskaliert. Dann ja auch das unterschiedliche Rollenbild, er bleibt zu Hause, ich gehe arbeiten, das hat so sehr auch an seinem Ego gekratzt, was natürlich auch mit seiner Biografie zu tun hat. Und es wurde richtig, richtig, richtig schlimm, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen will. Ausschlaggebend war, meine Tochter war in der Krippe. Ich wurde angesprochen. Meine Tochter ist auffällig. Sie haut. Und ich habe nachgedacht. Und habe dann, also mit ganz viel Drama, mit ganz viel Wein, mit ganz viel, also ich habe zu dem Zeitpunkt dann im psychiatrischen Bereich gearbeitet, habe mich auch, also auch da wieder sehr viel positives Feedback und einfach ja auch meinen Bereich, wo ich hin wollte, also auch da wieder so unterschiedliche Leben gehabt. Ich war Mitarbeiterin, die wussten lange Zeit nicht mal, dass ich ein Kind habe. So sehr habe ich das auch irgendwie abgespalten. Also nach einem Jahr habe ich irgendwas mal gesagt, nee, da kann ich nicht, da habe ich einen Termin mit meiner Tochter. Wie, du hast eine Tochter? Hä? Ja, okay, habe ich das nie. Also wirklich anderer Mensch. Auch da habe ich die Spaltung gelebt. Naja, und dann, wie gesagt, dann meine Tochter oder unsere Tochter wurde auffällig und dann mir ging es auch nicht gut. Also ich habe auch einfach viel zu viel gearbeitet. Mein Nervensystem war drüber. Auch ich habe zu dem Zeitpunkt zu viel getrunken. Es war eine ungesunde Coping-Strategie. Ich habe wieder nicht gegessen. Und dann ist das ja auch ein Kreislauf und irgendwann kann man ja auch nicht mehr.
Ja.
Okay, aber was mache ich draus? Also ich habe dann die Trennung ausgesprochen. Ich habe das mit Hilfe meines Vaters gemacht. Das hat ein Riesenfass bei meinem Ex-Mann aufgemacht, dass wir dann auch wirklich erstmal getrennte Wege im Sinne von ich blockiere ihn auf meinem Handy, haben es aber irgendwie hingekriegt, unsere Tochter da außen vor zu lassen. Das haben wir tatsächlich geschafft, also dass sie dann auch regelmäßig da war, aber wir zwischenmenschlich überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Das war richtig, richtig, richtig schlimm gewesen.
Und super stark von euch, dass ihr das konntet.
Ja, ja. Auch riesengroße Ressource jetzt im Nachgang.
Ja.
Und wie gesagt, mit Hilfe meines Vaters, der kam dann auch, der ist dann mehr oder weniger zu uns gezogen, also in die gleiche Stadt und hat mich dann in der Betreuung meiner oder unserer Tochter unterstützt und auch tatsächlich in der Kommunikation zwischen uns Erwachsenen auf Paarebene. Gleichzeitig habe ich aber auf Arbeit einen Leitungsjob angenommen, weil ich auch dachte, aha, Leitung, das ist es da, da sehe ich mich, also da mache ich nochmal ganz viel und habe mich völlig überworfen. Also ganz viel Drama, also da war dann auch der Bereich, wo ich dann auf Arbeit auch völlig überfordert war und das dem auch gar nicht gerecht wurde. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte da eine Chefin. Also es gibt im Leben ja immer mal wieder so Menschen, wo man sich dann doch öffnet, wo man dann doch redet, wo man irgendwie sowas wie eine, wie sagt man, so ein Vorbild hat. Und das war dieser Mensch durchaus auch. Und da habe ich ihn halt auch angefangen, auch aufgrund des Berufs, mich über Psyche und Psychiatrie mehr auseinanderzusetzen. Überlegt, was habe ich denn eigentlich alles? Trauma war dann noch nie. Ich muss dazu sagen, auch wenn ich Ergotherapeutin bin, Trauma in der Ausbildung von Ergotherapie, das ist ganz, ganz kurz angeschnitten. Das ist nahezu nicht Existenz. Also ich hatte kein Wissen über Trauma, muss ich dazu sagen. Das habe ich mir erst im Nachgang alles erarbeitet. Und habe mich viel mit ihr unterhalten, auch im Sinne von, naja, so und so ist es. Und ich weiß, dass sie immer zu mir gesagt hat, ja, aber das ist doch menschlich. Und ich war völlig irritiert. Also ich war dann irgendwann so irritiert, dass ich im Nachgang festgestellt habe, das hat sogar in irgendeinem Gedicht mal Platz gefunden. Wenn menschlich ist, was Menschen machen, werde ich der Teufel sein, endete das Gedicht. Heute in der Retroperspektive weiß ich, also ich weiß nichts damit anzufangen. Menschlich, ja toll. Ja. Das hat mich völlig irritiert. Was bedeutet Menschlichkeit? Habe aber zu diesem Zeitpunkt halt auch angefangen, über sowas kognitiv nachzudenken, auch berufsbedingt. Gut, dann kam die Trennung. Dann war ich alleinerziehende Mutter. Bin seitdem auch alleinerziehende Mutter. Ich habe nie wieder in meine Wohnung einen anderen Menschen hineingelassen, also mit Zusammenwohnen oder so. Das war dann für mich auch, also das war für mich dann auch nochmal so ein Cut, wo ich dann bewusst gesagt habe, meiner oder unserer Tochter zuliebe, ich kümmere mich jetzt um mich und habe angefangen, mich in diesem Bereich, also viel zu lesen, also dann ging's dann los mit innere Kindarbeit und dann kam so der erste Gedanke, ich bin hypersensibel, sagt man das so?
Wie heißt das Wort dazu? Hochsensibel.
Hochsensibel, nicht über, genau, hochsensibel. Und dann kam das Thema der Hochsensibilität, was ja alles Stück für Stück irgendwie auch schon mal geholfen hat. Ich habe dann wirklich bewusst mich um meine Essstörung, die ich einfach auch hatte, gekümmert. Also im Sinne von, ich will da jetzt Verantwortung übernehmen, ich will Kapazität für meine Tochter haben, weil natürlich gab es Situationen in Kombination mit meiner Tochter, wo sie mich einfach getriggert hat. Aufs Derbste. Ich hatte aber Gott sei Dank irgendwie das Wissen, das hat irgendwas mit mir zu tun und nicht mit meiner Tochter. Das war damals dann auch, also später dann auch Thema in der Psychotherapie, dass ich das irgendwie wusste. Und dann, da muss ich meiner Mama jetzt auch danken, immer der Antwort, ich mache es anders als meine Mama. Auch mit der Trennung. Also auch das war der Grund, warum ich weiterhin den Kontakt zum Papa gehalten habe, also auch wohlwollend gehalten habe. Und dadurch haben wir es dann auch hingekriegt. Also auch mein Ex hat sich dann in therapeutische Behandlung begeben. Und genau, ich dann erstmal noch nicht. Ich habe dann erstmal alles noch alleine gemacht, weil ich in Psychiatrie, also ich habe selber auch in der Psychiatrie gearbeitet und dann das wäre alles ein bisschen zu... hat mein Identitätsgefühl nicht zugelassen, drücken wir es mal so aus. Und bei denen, die ich groß geworden bin, muss ich ja irgendjemandem vertrauen. Und Menschen sind ja merkwürdig und irgendwie spannend, aber auch merkwürdig und nicht vertrauenswürdig. Ja. War ja auch ein großer Glaubenssatz von mir.
Das war's mit dem ersten Teil der Geschichte von Survivor Queen Sabrina. Wir haben ganz viel über ihr bisheriges Leben gehört, einmal biografisch aufbereitet. Und im zweiten Teil machen wir mehr Rückbetrachtung, das Leben rückwärts verstehen, wie sie Dinge heute anders bewertet sieht und was ihr auf ihrem Weg der Heilung geholfen hat.